Als ich vor ein paar Wochen aus Matthäus 10 gepredigt habe, da ging es um das Thema Mission, erinnert euch. Und ich dachte erst, in nur einer Predigt könnte man das ganze 10. Kapitel behandeln. Aber dann sah ich, es war zu viel auf einmal. Also wurden daraus 2 Predigten. Dann habe ich gesehen, es war immer noch zu viel und so wurden 3 Predigten draus. Und vielleicht ist nach 3 Predigten zum Thema Mission so ein bisschen der Eindruck entstanden, Außenstehende zu erreichen, das muss wohl wichtiger sein, als Zeit und Mühe mit denen zu verbringen, die schon Kinder Gottes sind. Ja, Mission ist wichtig. Ich meine, deswegen hat Jesus seine Leute ausgesandt und er zog selber auch los. Zu Beginn unseres Textes heute in Matthäus Kapitel 11 lesen wir, als Jesus den 12 Jüngern seine Anweisungen gegeben hatte, zog er weiter, um in den Städten des Landes zu lehren und zu predigen. Jetzt sind sie alle unterwegs, auf Mission, auch Jesus. Aber während sie losziehen und mit anderen Zeit verbringen, bleibt da nicht irgendetwas Unerledigtes zurück? Bleibt nicht jemand zurück? Ich meine, andere im übertragenen Sinne ins Boot zu holen, das ist sehr wichtig. Aber stell dir mal vor, du arbeitest auf der einen Seite des Bootes, holst dort Menschen rein und auf der anderen Seite des Bootes drohen Menschen vielleicht wieder über Bord zu gehen. Und das wäre tragisch. Ich will an dieser Stelle betonen, dass uns als Gemeinde die Verbreitung der guten Nachricht ein wichtiges Anliegen ist und bleibt. Aber gleichzeitig soll kein Gemeindeglied denken, ja, nun, wo ich Teil des Leibes bin, bin ich mit meinen Fragen, meinen Anliegen und auch mit so manchen Zweifeln weniger wichtig als Gäste, die alle willkommen heißen wollen. Niemand soll denken, als Christ soll ich nur noch funktionieren. Und muss jegliche Zweifel unterdrücken, darf nichts fragen. Das funktioniert in der Regel sowieso nur für eine gewisse Zeit, bis die Zweifel dann umso stärker zurückkommen. Und manche, die fallen schließlich in das andere Extrem. Statt den Zweifel zu unterdrücken, stellen sie ihren Zweifel als ganz große Errungenschaft wie auf ein Podest. Und weil Abfall vom Glauben nicht wirklich gut klingt, nennen sie es Dekonstruktion. Habt ihr den Begriff schon mal gehört? Deconstruction im Englischen. Da gibt es Bücher, Podcasts, Konferenzen. Und Leute reden über Wege, die man beschreiten kann, um die repressiven Ansichten seiner Jugend und die Naivität seiner Heimatgemeinde abzulegen und wie man dann schließlich auf andere herabblicken kann, die sich in ihren Zweifeln nie so weit rausgewagt haben wie man selbst. Aber wisst ihr, dass die Bibel eigentlich noch einen anderen, einen dritten Weg beschreibt, wie man mit Zweifeln umgeht? Wir treffen heute eine Person, die ihre Zweifel weder unterdrückt, noch ihren Glauben dekonstruiert. Und wir lernen an ihrem Beispiel, was uns auch der Herr rät, wenn wir zweifeln. Ja, Johannes der Täufer heißt es in unserem Text, Johannes der Täufer hörte im Gefängnis vom Wirken des Messias und schickte einige seiner Jünger zu ihm. Er ließ ihn fragen, bist du wirklich der, der kommen soll, oder müssen wir auf einen anderen warten? Hättet ihr je gedacht, dass ausgerechnet Johannes der Täufer von Zweifeln geplagt wurde? Das ist nicht irgendjemand. Ausgerechnet er, seine Geburt war ja schon ein Wunder. Seine Eltern waren uralt, ne? Wie damals Abraham und Sarah. Es war ein Wunder, dass er überhaupt auf die Welt gekommen ist. Und wisst ihr, dass er der erste Mensch ist, der Christus bekannt hat? Nicht mit Worten, aber er hüpfte im Mutterleib, als die Mutter seines Herrn zu ihm kam. Ja. Und er hatte so einen großen Eifer für Jesus, für seine Mission. Er durfte der Vorbereiter sein und er durfte dann Jesus taufen. Er konnte sehen, wie der Himmel sich auftat und wie der Heilige Geist auf den Messias herunterkam. Und du denkst vielleicht, ja, wenn ich das alles erlebt hätte, ich würde keine Sekunde meines Lebens an Gott und an Jesus zweifeln. Aber das Leben von Johannes war ab einem bestimmten Punkt anders gelaufen, als er sich das vorgestellt hatte. Er saß im Gefängnis. Ihr müsst noch ein bisschen Geduld mitbringen. Erst wenn wir in Matthäus Kapitel 14 sind, werden wir genau die Details dazu erfahren, warum. Er war sehr mutig gewesen, hatte sogar König Herodes mit Gottes Maßstab konfrontiert. Und das hatte ihn die Freiheit gekostet. Was nun? Ja, Johannes hat immer mal Besuch gekriegt von seinen Anhängern, von seinen Schülern. Und er hörte, welche wunderbaren Dinge Jesus und seine Jünger inzwischen taten, wie erfolgreich sie waren, wie frei sie sich durchs Land bewegen konnten. Aber in seinem Leben geschah kein Wunder. Und er begann zu zweifeln. Ihr Kleingläubigen, hatte Jesus einst mal zu seinen Jüngern im Boot gesagt, wisst ihr noch, mitten im Sturm. Die hatten damals vergleichsweise wenig Grund, Angst zu haben oder zu zweifeln, denn immerhin war ja Jesus mit ihnen im Boot. Und er hat sie aus dem Sturm gerettet. Aber Johannes, der saß allein im Kerker. Rettung in weiter Ferne. Was wird denn nun aus mir, fragt er sich zu Recht, oder? Aber wisst ihr, Jesus nennt Johannes nicht einen Kleingläubigen. Auf keinen Fall. Jesus, unser Herr, sieht nämlich den Unterschied zwischen dem Zweifel eines Kleingläubigen oder Ungläubigen und dem Zweifel eines Glaubensmenschen. Aber was ist der Unterschied? Ihr habt vielleicht von dem Schriftsteller Mark Twain mal gehört, er war ein religiöser Skeptiker, ein Agnostiker, glaube ich, sagt man dazu. Und er hat einmal gesagt, ich bezweifle, dass Gott überhaupt weiß, dass wir hier sind. Und selbst wenn er es wüsste, wäre es ihm egal. Mark Twain. Merkt ihr, ein Ungläubiger, der zweifelt, er ist mehr oder weniger zufrieden mit seinem Zweifel, zufrieden damit, in der Dunkelheit zu bleiben. Aber ein gläubiger Mensch, der zweifelt, will wirklich Antworten haben, will wirklich das Licht finden. Und Johannes weiß sicherlich, dass es Jesus nicht egal ist, wie es ihm geht. Trotzdem will er natürlich Antworten auf seine Fragen haben. Und merkt ihr, es gibt keine verbotenen Fragen. Niemand soll denken, sowas fragt ein frommer Mensch doch nicht. Solange du aufrichtig und im Glauben fragst, sagt Gott, Herr, mit deinen Fragen. Also keine Angst, Fragen zu stellen. Das meint auch ein bekanntes Wort aus dem Jakobusbrief, Kapitel 1. Dort heißt es, wenn aber jemanden unter euch Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allen gibt und ohne Vorwürfe gibt, so wird sie ihm gegeben werden. Erbitte aber im Glauben und zweifle nicht, denn wer zweifelt, gleicht der Meereswoge, die vom Winde hin und her getrieben wird. Na, Jakobus sagt an dieser Stelle nicht, dass es null Toleranz für offene Fragen bei Gott gibt. Mein, warum würdest du ihn um Weisheit bitten, wenn alles schon geklärt wäre? Ne? Aber unsere Bitte darf nicht im ungläubigen Zweifel erfolgen, sondern sie muss im Glauben erfolgen. Na, wenn ich nach Gottes Rat suche, aber gleichzeitig so gar nicht glaube, dass er mir antwortet, und wenn ich deshalb dann noch an unzähligen anderen Stellen um Rat frage, weil ich Gott gar nicht so richtig vertraue, dann bin ich eben wie diese Welle, nur ein Spiel des Windes. Aber merken wir, Gott hat Antwort für Zweifler im Glauben. Die Antwort, welche Johannes von Jesus bekommt, ist letztendlich auch eine Antwort für uns. Eine dreifache Antwort. Schauen wir sie uns an. Die erste Antwort könnte man so formulieren: Schau auf das, was Gott tut, mehr als auf das, was Gott nicht tut. Ich sag's nochmal: Schau auf das, was Gott tut, mehr als auf das, was Gott nicht tut. Jesus gab den Boten, die Johannes zu ihm schickte, folgende Antwort mit: Geht zu Johannes und berichtet ihm, was ihr hört und seht. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Taube hören, Tote werden auferweckt, Armen wird gute Botschaft verkündigt und glücklich zu nennen ist der, der nicht an mir irre wird. Merkt ihr, der Johannes kriegt sogar noch eine extra Seligpreisung mit, die nicht in der Bergpredigt drin stand. Extra für ihn eine Seligpreisung. Ja. Aber merken wir, diese ganzen Dinge, die ihm jetzt berichtet werden, sagt dem Johannes, was alles los ist, was alles Wunderbares passiert. Das ist mehr als nur ein aktueller Bericht. Jesus zitiert hier teilweise aus dem Propheten Jesaja. Dort taucht ja mehrmals eine Liste von Dingen auf, die Gott tut. Da steht zum Beispiel in Jesaja 61 etwas von guter Botschaft für die Elenden. Da steht etwas von der Heilung zerbrochener Herzen. Da lesen wir auch von Befreiung für Gefangene, von offenen Kerkertüren für die Gebundenen. Allerdings zitiert Jesus nun ausgerechnet nicht diese Passage aus Jesaja, er zitiert aus Jesaja 35. Dort wird die Heilung von Blinden, Tauben und Lahmen erwähnt. Aber hier ist kein Wort über Befreiung von Gefangenen. Ausgerechnet diese Verheißung zitiert Jesus nicht. Aber er ignoriert den Johannes auch nicht. Johannes, sein Leben endet in einem Kerker, aber es endet nicht ohne Gottes Antwort. Überleg mal, wenn wir uns dort wiederfinden, wo wir nie sein wollten. Wenn Zweifel in uns aufkommen, dann ist das schon ein wichtiger Trost. Gott weiß von mir und er hat auch ein Wort für mich. Und Gottes Arbeit geht weiter. Johannes hatte so gute Vorarbeit geleistet und nun drängten unzählige suchende Menschen in Gottes Reich hinein, fast schon gewaltsam. Es gab einen riesigen Ansturm, ein riesiges Interesse an der Botschaft von Jesus. Und Johannes durfte das vorbereiten. Sein Leben, sein Wirken war ein Erfolg in Gottes Augen. Aber in solchen Momenten, wo wir je aus unserer Karriere herausgerissen werden, können wir uns prüfen. Macht es mich todunglücklich, dass die Arbeit ohne mich weitergeht? Oder verstehe ich mich als eines von vielen Werkzeugen, die Gott gebrauchen kann? Denk mal über die Dinge nach, die du schon für Gott tun durftest in seinem Reich. Glaubst du, dass Gott das benutzen und auch durch andere Menschen weiterführen könnte? Ich meine, irgendwann müssen wir den Staffelstab sowieso abgeben. Wir hoffen natürlich, dass das noch eine ganze Weile dauert, aber irgendwann wird es passieren. Ich denke an Paulus, ne, der gegen Ende seines Lebens auch im Kerker sitzt und aus diesem Kerker heraus an Timotheus schreibt. Und er ist in dieser Situation natürlich auch nicht super fröhlich, können wir uns vorstellen. Er weiß aber, Timotheus und andere nach ihm werden fortführen, was er begonnen hat. Paulus schreibt im zweiten Brief an seinen jungen Freund in Kapitel 4, ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Wichtig, den Glauben bewahrt. Hinfort liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit, welche mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tage zuerkennen wird. Nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung liebgewonnen haben. Ich denke, Menschen, die selten bis nie mit Zweifel ringen, ich frage mich, ob sie je wirklich den Glauben ernsthaft ausprobiert haben. Menschen, die nie mit Zweifeln ringen, die neigen manchmal zur Selbstüberschätzung. Aber beim gläubigen Zweifler, da ist es eher umgekehrt. Er oder sie unterschätzt seine Rolle in Gottes Augen. Und muss dann wirklich das hören. Du hast nicht umsonst gelebt. Du hast ein wichtiges Werk vollbracht. So kommen wir nun zur zweiten Antwort für einen Zweifler, die jetzt zum Teil schon mit angeklungen ist. Und diese Antwort lautet, Gott hat Gefallen an dir und an dem, was du schon für ihn getan hast. Gott hat Gefallen an dir und an dem, was du schon für ihn getan hast. Matthäus 11, Vers 7, als die Boten gegangen waren, wandte sich Jesus an die Menge und fing an, über Johannes zu sprechen. Und jetzt sehen wir eine richtig eindrucksvolle Lobesrede. Aber ist euch klar, dass Johannes das gar nicht mehr mitbekommen hat? Seine Leute waren schon fort. Er hört das gar nicht mehr, was jetzt Jesus über ihn sagt. Und ich denke, was für ein Timing. Hätte Jesus das nicht ein paar Minuten eher sagen können, damit die das dem Johannes auch noch übermitteln? Aber ich denke, es sind vor allem Worte auch für uns. Worte, die Johannes loben und seine Rolle in Gottes Heilsplan schön zusammenfassen. Diese Worte sagt Jesus nicht ihm, sondern seinen Jüngern. Er sagt sie uns. Ja, Johannes war kein vornehmer Mann, aber er war wirklich mehr als ein gewöhnlicher Prophet. Und dann kommt diese interessante Aussage in Matthäus 11, Vers 11. Kann man sich gut merken, Matthäus 11, 11. Ich versichere euch, unter allen Menschen, die je geboren wurden, gibt es keinen größeren als Johannes. Und doch ist der Kleinste im Himmelreich oder im Reich des Himmels größer als er. Habt ihr euch je den Kopf über diese Stelle zerbrochen, was das bedeuten mag? Was meint er hier? Ich meine, Johannes lebte und starb noch bevor das Werk der Erlösung vollbracht war. Ich meine, Johannes wird aufgrund seines Glaubens schon die Ewigkeit mit Gott verbringen. Aber er und alle anderen Propheten sehnten sich danach, das zu sehen und zu erleben, was für uns im neuen Bund längst alltäglich ist. Johannes konnte auf die Verheißung hinweisen. Wir können sie empfangen. Johannes kannte auch noch nicht die Neugeburt aus Wasser und Geist. Aber wir durften sie erleben. Johannes wurde zeitweise vom Heiligen Geist mit Kraft erfüllt in uns, aber lebt der Heilige Geist dauerhaft. Überlegt das mal. Johannes verstand viel vom Gesetz, aber wir verstehen die Gnade. Johannes lebte vor dem Tod und der Auferstehung Christi. Wir leben danach und das gibt uns ganz andere Perspektive, ganz andere Privilegien. Der kleinste Christ hat viel mehr Segen empfangen als der größte Prophet, der je gelebt hat. Also selbst wenn du dich als ein ganz unbedeutendes Glied am Leib Christi siehst, du bist mit viel mehr Vorrechten gesegnet worden als Johannes. Überleg dir das mal. Und überleg mal, du würdest so ungleich mehr wegwerfen, wenn du dich von Gott abwendest in deinem Zweifel. Tu das nicht. Und ich denke, Jesus wusste, dass Johannes bis zum Schluss durchhalten würde, auch ohne diese zusätzlichen Infos und Verheißungen. Aber Jesus will, dass wir mit all diesen zusätzlichen Infos und Verheißungen umso mehr dranbleiben. In Momenten, wo du denkst, ach Mensch, Gott redet nicht mit mir, überlege mal, dass du viel mehr von Gottes Wort und von seinem Geist bekommen hast als Johannes der Täufer. Du weißt viel mehr als er. Ja, aber trotzdem passt mir nicht, wie mein Leben momentan läuft, magst du sagen. Sorry. Ich meine, bestimmt können wir alle mehr als nur eine Geschichte erzählen, wo die Dinge nicht nach Plan gelaufen sind. Du bekommst nicht die Arbeit, für die du dich qualifiziert fühlst. Die Kinder entwickeln sich nicht immer so, wie du dir erträumt hast. Deine Gesundheit ist nicht mehr so, wie damals, als du noch jung warst und so weiter. Von Christine habe ich mal diesen Spruch gehört, unter jedem Dach ein Ach. Ja. Unbewusst halten wir Gott vor, dass er sich nicht nach unseren Vorstellungen richtet, nach unseren Vorstellungen, ne? Ganz wichtig. Beziehungsweise, dass er nicht eingreift, dass er die Dinge nicht so dreht, dass es uns wieder passt. Und ich denke, die dritte Antwort auf den Zweifel ist vielleicht die bitterste Pille von allen, aber ihr kennt das, so manche bittere Pille aus der Apotheke ist trotzdem ein heilsames Medikament. Die dritte Antwort auf den Zweifel möchte ich mal so formulieren. Hinterfrage dich und deine Zweifel und komme dadurch Gott immer näher. Hinterfrage dich und deine Zweifel und komme dadurch Gott immer näher. Muss es immer nach meinen Vorstellungen gehen? Wer hat das hier behauptet? Und jetzt kommt Jesus mit diesem Bild, ne, ab Vers 16. Mit wem soll ich die Menschen dieser Generation nur vergleichen? Sie sind wie Kinder, die auf dem Markt herumsitzen und sich gegenseitig zurufen. Mit der Flöte haben wir euch aufgespielt, aber ihr habt nicht getanzt. Klagelieder haben wir gesungen, aber ihr habt nicht dergleichen getan. Denn als Johannes der Täufer kam, der häufig fastete und keinen Wein trank, da sagten sie, er hat einen Dämon. Als der Menschensohn kam, der ganz normal isst und trinkt, sagtet ihr, seht, was für ein Schlemmer und Säufer, dieser Freund von Zöllnern und Sündern. Und doch bestätigt sich die Weisheit Gottes durch das, was sie bewirkt. Versteht ihr dieses Wort mit der Musik? Verschiedenen Arten von Musik, die gespielt werden und die Reaktion von Menschen, die gar nicht so richtig dazu passen. Also es scheint so, egal welche Melodie gespielt wurde, ob nun traurig oder fröhlich, bestimmte Menschen reagierten immer mit Daumen runter. Nichts konnte Gott ihnen recht machen. Das Wirken von Johannes dem Täufer mahnte Menschen, so wie eine traurige Melodie. Er fastete und lebte in der Wildnis. Und die Leute haben gesagt, was ist denn das für ein komischer Typ? Jesus dagegen glich eher einer fröhlichen Melodie, aber seine Vorliebe für Menschen, für Zöllner und Sünder, die gemeinsamen Mahlzeiten mit solchen Leuten, das gefiel den Menschen auch nicht. Die gleichen Kritiker haben gesagt, nee, passt uns ebenfalls nicht. Ich meine, es ist okay, hin und wieder mal zu zweifeln. Aber wer an allem was auszusetzen hat, der vorpasst, das Leben garantiert. Manche Menschen sind mit nichts zu begeistern. Ich will es mal in ein Bild bringen, was wir vielleicht besser verstehen. Es ist, als ob Gott sagen würde, es kam der Frühling, aber ihr wart allergisch gegen Pollen. Es kam der Sommer, aber da war es euch zu heiß draußen. Es kam der Herbst, aber das war euch zu stürmisch. Und es kam der Winter und es war euch zu kalt. Eine weitere Jahreszeit gibt es nicht. Ich weiß, Kölner Leute würden widersprechen, aber es gibt nicht wirklich eine weitere Jahreszeit. Keine von den vier Optionen passt dir. Aber so verpasst du das Leben. Warte mal nicht mit deinem Glaubenswachstum, bis du Gott in allem verstehst. Fang mal an zu leben. Sieh deine Zweifel als Wachstumsschmerzen. Sie gehören im gewissen Sinne dazu. Sie sind nicht da, dass sie dich kleinkriegen, aber sie können eine Wachstumschance sein. Es gibt eine Stelle ebenfalls aus Jesaja, die wir gut kennen, und mit der Stelle will ich schließen. Diese Stelle spricht die Tatsache an, dass wir Gott nicht immer in allen Punkten verstehen. Oft wird der Text gelesen, um zu sagen, na, versucht das auch gar nicht erst. Oft hören wir nur Jesaja 55, die Verse 8 bis 9. Das ist die bekannte Stelle. Aber ich lese jetzt zum Abschluss mal Jesaja 55, 6 bis 12. Tatsächlich geht es nämlich auch um etwas, das wir tun sollen. Gerade wenn wir nur noch den Zweifel sehen, gerade dann, wenn wir nicht wissen, warum Gott gerade so und nicht anders in unserem Leben handelt. Ich lese diese Stelle. Jesaja 55, ab Vers 6. Sucht Yahweh, solange er sich finden lässt. Ruft ihn an, solange er euch nahe ist. Der Gottlose verlasse seinen Weg, der Schurke seine schlimmen Gedanken. Er kehre um zu Yahweh, damit er sich seiner erbarmt. Zu unserem Gott, denn er ist im Verzeihen groß. Meine Gedanken sind nicht wie eure Gedanken und eure Wege nicht wie meine Wege, spricht Yahweh. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so weit reichen meine Gedanken über alles hinaus, was ihr euch denkt, und meine Möglichkeiten über alles, was für euch machbar ist. Und wie Regen oder Schnee vom Himmel fällt und nicht dorthin zurückkehrt, ohne dass er die Erde tränkt, sie fruchtbar macht, dass alles sprießt, dass Brot zum Essen da ist und Saatgut für die nächste Saat, so ist es auch mit meinem Wort. Es kehrt nicht leer zu mir zurück, sondern bewirkt, was ich will, führt aus, was ihm aufgetragen ist. Voll Freude zieht ihr in die Freiheit aus. Kehrt heim mit sicherem Geleit. Berge und Hügel brechen in Jubel aus, wenn ihr kommt. Beifall klatschen die Bäume im Feld. Der Kerker, das Gefängnis, ist nicht das Ende. Am Ende eines Lebens, welches mit dem Zweifel gerungen hat, am Ende eines solchen Lebens, wo man zu Gott umgekehrt ist und im Glauben gesiegt hat, am Ende eines solchen Lebens steht der Beifall Gottes. Amen.